Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Wittus und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Insbesondere möchte ich alle Podcast-Zuhörer begrüßen. Und wir sind hier zu Gast heute in der Zoe Bar in Hamburg bei Thomas Haag.
Ja,
im Zoe 3.
Genau.
Und mit dabei ist Holger Laudelei.
Moin zusammen.
Und wir wollen heute über Depressionen sprechen. Und zwar, wie man mit Depressionen so ein Leben meistern kann und insbesondere ein Leben als Unternehmer. Mhm. Darauf gekommen sind wir, weil wir neulich ein Video gedreht haben. Das verlinke ich hier mal. Ich weiß, linken Arm muss man heben.
Hier oben.
Für alle Podcast-Zuhörer, ihr könnt das jetzt nicht sehen. Wir haben ein Video mit Holger gemacht. Holger ist erkrankt an Depressionen und hat da offen drüber gesprochen in einer neuen Tesla-Sendung. Und wir haben wirklich tolle Reaktionen bekommen.
Ja, das war außergewöhnlich. Ich habe gar nicht gewusst, wie viele Leute das Problem haben.
Und Thomas thematisiert in seinem YouTube-Kanal schon länger das Thema Depression.
Ja.
Und hast da schon häufiger drüber gesprochen und hast auch positive Reaktionen erfahren eigentlich, oder?
Ja, durchweg positive Reaktionen und auch eine große Dankbarkeit, ne, dass man so offen drüber spricht.
Und das hat uns jetzt dazu bewogen, eine Sendung zu machen über das Thema Leben mit Depression. Und da wollen wir mal kurz drüber sprechen oder etwas länger drüber sprechen. Wie gesagt, in netter Plauder-Podcast-Atmosphäre. Stellen wir erstmal, ich gehe davon aus, dass viele jetzt zuhören werden oder zuschauen werden, die die beiden jetzt nicht kennen. Also fangen wir mal an mit Thomas. Thomas, du bist Gastronom in Hamburg, hast zwei Bars, die total angesagt sind.
Ja.
Und bist Unternehmer, hattest eine Autovermietung. Erzähl mal kurz.
Ja, also seit 24 Jahren bin ich jetzt selbstständig in der Gastronomie und habe Bars auf St. Pauli und in der Schanze betrieben. Und zwischenzeitlich hatte ich eine Elektromobilvermietung bis vor 6 Jahren auf Pellworm. Und ja, und die Gastro mache ich heute immer noch.
Ja, und Holger wird auch Mr. Energiewende ja genannt. Du bist Unternehmer seit
43 Jahren. 77 angefangen als Tischjockey, Höhen und Tiefen mitgemacht, immer wieder neue Sachen angefangen, wo ich gerade Bock drauf hatte. Und heute seit 35 Jahren im Bereich erneuerbaren Energien tätig.
Von euch beiden, wenn ich das so wahrnehme, kann man eigentlich sagen, ihr führt so ein Leben auf der Überholspur.
Ja, so habe ich mich auch immer gefühlt. Immer ganz links und das Gaspedal bis zum Bodenblech. Ne?
Ja, kennst das, du Thomas? Das würde ich so unterschreiben.
Ja, 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 das ist so. Und auch immer der Erste sein.
Ja. Ne? Also halt immer vorwärts, ne? Also
ja, Rückwärtsgang gibt es nicht. Nein, Rückwärtsfahren hat es nicht gegeben, der Rückwärtsgang war ausgebaut.
Ja, genau.
Ja.
Wir wollen heute über das Thema Depression, über eure Depressionen reden, weil sie einmal total unterschiedlich sind, wie ich schon gehört habe von euch, und weil wir anderen Mut machen wollen, darüber zu sprechen und das Thema anzugehen und sich nicht zu verstecken.
Ja, das ist das aus meiner Sicht das Wichtigste überhaupt, was man erstmal erkennen muss. Ne?
Wie hat das bei euch angefangen? Wann habt ihr das gemerkt, dass was nicht stimmt und dass ihr Depressionen habt?
Willst du oder fang du mal an?
Ja, ich versuche mal. Also ich glaube, dass das bei mir so 15 Jahre her ist, dass ich das erste Mal mitbekommen habe, aber es nicht einordnen konnte. Man weiß ja erstmal nicht, was Depressionen sind. Dementsprechend hast du eine Gefühlslage und weißt das nicht richtig einzuordnen. Und damals lief es, schon fast 20 Jahre her, damals lief es geschäftlich nicht gut und dachte ich, naja, wenn es geschäftlich nicht gut läuft, dann geht es einem wahrscheinlich so. Einfach schlecht, schlechter am schlechtesten. Mhm. Und irgendwann hat sich aber ein Schalter umgelegt und es rauschte nochmal richtig ab.
Wie ist das, wenn es einem dann schlecht geht? Also wenn es mir schlecht geht, dann habe ich einen Schnupfen oder Halsschmerzen. Also was meinst du damit schlecht? Es ging
das
schlecht.
Der Übergang war quasi, man sagt ja immer, das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und es ist quasi so, wenn du sagst, mir geht es jetzt ganz, ganz schlecht, so schlecht ging es mir noch nie, dann hast du ein volles Fass. Mhm. Und dann kommt ein Tropfen dazu, das kann ja was völlig Bedeutungsloses sein.
Genau.
Und du stehst da und brichst als gestandener Mann, der nicht nah am Wasser gebaut ist, du brichst in Tränen aus und brichst in dir zusammen. Und es ist, als wenn ein Fahrstuhl von ganz unten nochmal 50 Stockwerke runterrauscht.
Also es ist so, als wenn einer im Boden nochmal eine Klappe aufmacht.
Ja, und es rauscht ab.
Und du bist schon ganz unten und dann geht es nochmal tiefer.
Ja, und dann stehst du da unten und hast Sehnsucht, nochmal da oben bei Null zu sein. Ne?
Ja, genau. Ja. Das ist das große Problem an der ganzen Geschichte. Ja.
Kannst du das Gefühl irgendwie beschreiben, wenn es einem schlecht geht?
Wenn du dann ganz unten bist? Also es gibt in meinen Augen fälschlicherweise die Formulierung, das Licht am Ende des Tunnels, und das greift bei mir zum Beispiel gar nicht. Bei mir ist da unten weder ein Tunnel noch Licht. Wenn ich da unten bin, ist da das absolute Nichts, das absolute Unvermögen, irgendwas zu machen. Also bei mir ist es zum Beispiel ganz krass, es sind Kleinigkeiten, also ich habe ja wirklich Großes auf die Beine gestellt. Meine Hürden im Alltag sind zum Beispiel Duschen. Ich dusche total gern. Ich mag es, unter der Dusche zu stehen. Aber unter die Dusche zu gehen, ist für mich eine riesige Hürde. Und auch wenn das krass klingt, ich brauche manchmal 2 Wochen, bis ich es schaffe, unter die Dusche zu gehen. So, das ist eine Hürde. Eine weitere Hürde ist für mich Müll runterbringen. Es ist gar kein Problem. Ich nehme den Sack, bringe ihn runter, schmeiße ihn weg. Es ist sachlich gar kein Problem. Aber es ist in mir eine Hürde, die unüberwindbar ist.
Ja, man scheitert an den kleinsten Dingen, wenn es ganz schlimm geht. Die kleinsten Sachen funktionieren auf einmal nicht mehr.
Ja. Wie sieht das bei dir aus, das Gefühl?
Ja, bei mir ist etwas anders. Es fing vor etwa 10 Jahren an. Da wusste ich nur nicht, dass es Depressionen mit generalisierter Angststörung sind. Das wusste ich nicht. Ich war überlastet, was Thomas richtig gesagt hat. Du bist an der obersten Grenze gefahren. Ja, und da bist du immer mal wieder ein kurzes Stück drüber gegangen. Ne? Und das geht ja auch eine Zeit lang gut. Ja. Aber dann ist es dann immer schlimmer geworden. Da bin ich das erste Mal ins Krankenhaus gekommen. Die haben das natürlich nicht falsch diagnostiziert. Das war ein Schwächeanfall. Und dann kam 2013 kam dann ein Herzinfarkt dazu und dann hat sich diese Herzinfarktneurose ausgebildet. Ich hatte vorher ja letztendlich schon Depressionen, das wusste ich nur gar nicht. Und durch diese Herzinfarktneurose ist es ganz immer schlimmer geworden. Mein Gehirn hat dann diese generalisierte Angststörung entwickelt, die Angst vor dem Herzinfarkt und die daraus resultierenden Depressionen. Das ist das große Problem. Deswegen, die Depressionen, die sind bei uns ähnlich. Also ich kann das nachvollziehen.
Aber ihr habt schon, du hast diese Angststörung, diese Todesangst dabei, diese Panikattacken. Bei dir ist das ein bisschen anders gelagert. Könnt ihr das mal eure Diagnose nennen? Und wann wurde das vor allen Dingen dann bei dir diagnostiziert? Bist du zum Arzt gegangen und der hat gesagt, so, Sie haben jetzt Grippe Typ B? Sie haben Depressionen, hier ist ein Medikament und tschüss. Oder wie war's?
Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich erstmal für mich eingesehen habe, ich habe Depressionen.
Ja.
Und ich bin zum Arzt gegangen und ich habe tatsächlich Medikament bekommen, die mir auch tatsächlich damals geholfen haben. Und deshalb ist bei mir so ein bisschen das Grundgefühl, Depressionen sind schlimm, aber Medikamente helfen. Das ist so ein bisschen mein Faden, an dem ich mich festhalte, weil ich sage, ich glaube, dass Medikamente helfen können. Und es gibt viele verschiedene Medikamente und die einen helfen, die anderen nicht. Und mal läuft das besser oder schlechter. Das habe ich jetzt im Nachhinein gemerkt, wo ich jetzt wieder Medikamente bekomme. Aber grundsätzlich glaube ich daran. Ja.
Also du nimmst Antidepressiva?
Ich nehme Antidepressiva. Ich bin gerade noch dabei, die richtige Dosis zu finden. Und nehme gerade alle 2 Wochen eine höhere Dosis, bis es halt okay ist. Bis ich halt wieder einfach normal lebensfähig bin.
Und bist da in ärztlicher Behandlung?
Ich bin theoretisch in ärztlicher Behandlung, jetzt wegen Corona. Also ich habe halt einen Psychiater, von dem ich die Tabletten kriege. Ich habe einen Therapeuten, mit dem ich spreche. Aber wegen Corona ist das jetzt halt alles eingeschlafen. Und mir bringt es halt nichts, über einen Computer mit jemandem zu sprechen. Mhm. Ich möchte da einfach einen Menschen sitzen haben. Und das funktioniert dann auch ganz gut bei mir.
Und bei dir sind das eher jetzt so Antriebsstörungen?
Ja.
Ist das richtig beschrieben?
Ja.
Und bei dir sind das dann Panikattacken?
Ja, wenn es ganz schlimm kommt, dann geht es bis hin zur Panikattacke. Ich hatte das ja mal beschrieben. Es kommt
beschreib das nochmal für uns.
Ja, die Stufen sind so, es geht mit innerer Anspannung. Da sind wir eigentlich ständig in der inneren Anspannung. Wir sind immer so auf Kampf ausgelegt. Dann kommt innere Unruhe, dann kommt das sogenannte Lampenfieber, was einige ja kennen, gerade wenn Bühnenauftritte drohen und so weiter. Lampenfieber, dann kommt die Angst. Und dann kommt die Angst vor der Angst. Und jetzt wird es kritisch. Ne? Das, du kennst es, was ich meine. Ne?
Also die Angst vor der Angst, also Angst habe ich noch nicht gehabt.
Ja,
aber ich kenne Leute, die das haben.
Ja,
deswegen die Angst vor der Angst ist mir ein Begriff.
Das ist ganz, ganz kritisch. Und wenn es dann abrauscht in die Panikattacke, dann ist Holland in Not, dann ist auch nichts mehr zu retten. Und dann steckst du in der Panik drin, in der Hoffnung, dass es eine halbe Stunde wieder vorbei ist. Aber ich habe auch schon Attacken gehabt, die über Tage gingen. Ne? Die einfach nicht, dann ist es so eine Wellenbewegung geworden. Ne? Und dann geht einfach nichts mehr. Einfach nichts mehr. Kleinste Kleinigkeiten funktionieren auf einmal nicht mehr.
Dann kommt der Arzt und kann nicht feststellen, ob du einen Herzinfarkt hast oder nicht. Und dann geht's mit Tütata ins Krankenhaus.
Genau, das ist dann immer, ich habe neulich meine 50. Notaufnahme hinter mich gebracht. Ja, das war eigentlich zufällig, habe die alle aufgezeichnet, wann ich wo war, weil ich muss ja immer 10 Euro bezahlen für den Krankenwagen. Und daher weiß ich, dass das war die 50.
Na? Die kenne ich das schon.
Das Krankenhaus kannte mich nicht, aber der Krankenwagenfahrer kannte
mich. Die kennen dich wirklich. Du warst schon einer bei mir an der
Kasse. Ja, ja, bei dir war an der Kasse mal einer. Ja,
und
ja.
Hat, die verlangen jetzt von dir schon Barzahlung.
Ja, ja. Ja, wir sind hier so lustig
in der Runde. Aber der Krankenwagenfahrer dachte, du hättest einen Herzinfarkt gehabt.
Ja.
Und hat sich bei mir erkundigt, wie es dir geht.
Genau, weil die Symptome bei mir sind exakt die gleichen wie beim Herzinfarkt. Das ist das Fiese daran. Ne?
Was ist das Schlimmste für euch? Im Alltag so?
Bei mir ist das Schlimmste eigentlich eine Kleinigkeit. Bei mir ist es Druck.
Ja.
Oder das, besser gesagt, das Gefühl von Druck. Weil ich weiß, dass das meine Freunde und eigentlich niemand Druck aufbaut. Also ich habe eine Situation, eine Lebenssituation, wo mir niemand Druck machen kann. Also in meiner Hierarchie stehe ich ganz oben und da ist tatsächlich niemand, der sagt so, Junge, morgen muss das auf dem Tisch sein.
Das hat man jetzt wahrscheinlich ganz, ganz laut gehört. Das war Thomas, der hat eben auf den Tisch
gehauen. Ich habe auf den Tisch gehauen.
Hier. Er hat auf den Tisch gehauen, genau.
Und wir wollen dieses Video nicht schneiden. Wir wollen das also hier in dieser Plauderrunde belassen. Also Druck. Und das hast du auch immer beschrieben.
Ja, der Druck. Du weißt, wenn ich irgendwas absagen musste, dann ist der Druck zu groß geworden. Dann kann ich das auch nicht.
Und Termine machen.
Ja, also ich mache Termine selber, wenn ich sie verantworten kann. Und wir hatten neulich ja, das war ja das Interessante, wir hatten die Situation, du wusstest es nur nicht. Wir haben gedreht und dann hast du noch ein Video, oh, wir machen noch eben das Tweezy-Video, die Eröffnungssequenz vom Tweezy-Video. Und da habe ich schon, da ging das bei mir eine Lampe an. Oh, das war jetzt nicht geplant. Das gehört jetzt nicht da rein. Mhm. Dann hast du den Anfang gedreht und dann kam die Situation, ja Holger, kannst du ja den Rest noch hinterher machen. Und dann war mir sofort klar, ich versuche ja einigermaßen professionell das zu machen, wie ist der Sonnenstand, was hast du für Klamotten an und das musst du jetzt in den nächsten 2 Tagen schaffen, weil dann hast du die Klamotten nicht mehr und dann ist das, dann passt das nicht zur Szene, verstehst du? Ich hatte dir das hinterher auch erzählt. Und ja. Abends, doch, ich hatte dir das
gut. Ja, hat es mir erzählt, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht, weil mir das auch völlig egal gewesen wäre für das Video, ob die Sonne da geschienen
ist
ja, ob du andere Klamotten angehabt hast. Das sind ja Sachen, die haben sich in deinem Kopf abgespielt,
ja, genau.
Von denen kann ich gar nichts mitkriegen.
Nein. So, und dann hat sich das, dann wird das immer schlimmer. Du warst weg, der Dreh war ja beendet und dann wurde das abends immer schlimmer. Das hat sich dann hochgeschaukelt. Oh, was? Du musst das morgen irgendwie hinkriegen. Morgen ist der einzige Tag, wo das noch geht. Klamotten ist klar, aber es darf auch das Wetter nicht schlecht werden. Das wird immer schlimmer, immer schlimmer. Und das hat sich dann in der Nacht bis zu einer Panik hochgesteigert.
Gott.
Ja, das ist der Wahnsinn. Du kennst es, ne?
Ich kenne das. Das war jetzt so dieses Video, ne? Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut. Ich lerne Holger heute kennen.
Ja.
Da habe ich mich wahnsinnig drauf gefreut. Dieses Video finde ich total wichtig. Und habe mich auch drauf gefreut, das Video zu machen.
Ihr habt euch noch nie vorher gesehen?
Wir haben es noch nie vorher gesehen.
Doch, Video.
Ne? Also Video ne? Im Fernsehen haben wir uns gesehen. Und ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut. Und ich hatte auch seit 6 Wochen habe ich extrem gute Laune. Also normalerweise habe ich, wenn es hochkommt, 5 gute Tage im Jahr. 5 gute Tage, wo ich sage, es geht mir unbegründet gut. Das habe ich jetzt seit 6 Wochen und das ist für mich wie ein schöner Traum gerade.
Wahnsinn.
Aber seit 3 Tagen. Habe ich Bammel vor diesem Video.
Echt?
Ich freue mich drauf. Ich habe gegen nichts was einzuwenden. Ich freue mich auf euch alle beide. Und trotzdem war es bis... Ich hatte tatsächlich... ich habe vorhin, als du mich angefunkt hast, habe ich geduscht das erste Mal seit 2 Wochen. So, es war für mich die Hürde eigentlich. Du musst da einigermaßen okay aussehen und so.
Du siehst fantastisch aus, Thomas.
Das Publikum erwartet das von mir. Ich sehe immer gut aus. Und... Ja, und dann habe ich auf jeden Fall mich gezwungen zu duschen und dann ist auch so ein bisschen der Druck abgefallen. Aber das sind dann schon weit vorher so Kombinationen, dass ich denke, das Video kommt, du musst da sein, du musst eine gewisse du musst ansehnlich aussehen und du musst geduscht haben und da muss ich vorher einfach über gewisse Hürden
gehen. Merkst du, dass ich immer wieder, du musst.
Ich hatte ja auch ein bisschen Druck vorher hier, weil ich gedacht habe, du machst hier einen Termin mit zwei Depressiven, die dir beide vorher gesagt haben, Druck ist für sie das größte Problem und einen Termin zu haben. Genau. Und ich habe heute noch, habe ich zuerst gedacht, als ich deine Meldung bekommen habe, ich bin heute um 9:30 habe ich mich, oder 9:10 habe ich mich ins Auto gesetzt, bin losgefahren, wollte Holger abholen und dann kam auf einmal eine Sprachnachricht von Thomas und dann dachte ich, ui.
Also als ich sie noch nicht gehört hatte.
Ich dachte, was habe ich denn gesagt? Und dann, ja, ich freue mich total auf den Dreh und ich bin extra früh aufgestanden und kommt mal her, ist alles gut, dachte ich. Und dann dachte ich, jetzt fährst du zu Holger.
Mal gucken,
und als ich da auf den Hof gefahren bin, habe ich gedacht auch, ui, ob das jetzt nicht zu viel Druck ist.
Und mein Gedanke war original, ich wollte unbedingt noch hören, kommt Holger wirklich? Weil wenn er nicht gekommen wäre, hätte ich heute Morgen nicht duschen müssen.
Ganz im Ernst.
Da kannst du mal sehen, was sich dafür wirre Dinge
hier. Ja, das ist krank. Das ist schlimm. Ja. Ich finde das auch extrem schlimm.
Ich finde, man muss noch mal erwähnen, also wir haben wirklich viel auf die Beine gestellt.
Ja.
Also ohne uns jetzt zu viel Puderzucker hinterpusten zu wollen. Also ich habe mit gar nichts angefangen, mit wirklich gar nichts. Mhm. Und habe wirklich, ich sag mal, mit 10.000 Mark habe ich in der Gastro angefangen. Ne? Und jetzt in 24 Jahren sind wir halt im siebenstelligen Bereich. Also es geht uns fantastisch. Ne?
Und führt ihr das auf euren Lebensstil zurück, dass ihr an Depressionen erkrankt seid, oder ist das Schicksal?
Nein, das ist ganz klar der Lebensstil.
Ja.
Der war auf der Überholspur einfach zu heftig.
Ja.
Ja, und ich habe es ja in dem anderen Video gesagt, ich führe ja einen Lebenslauf, also einen monatsaktuellen Lebenslauf, aus Hobby mache ich das. Und ich musste meinen Lebenslauf bei einer Psychotherapeutin abgeben und die hat sich den durchgelesen und die hat gesagt, eigentlich hätten sie mit 35 schon zusammenbrechen müssen, wenn ich ihren Lebenslauf sehe. Weil ich habe unheimlich viel gemacht, weil ich auch unheimlich interessiert an allem bin.
Also das, was ich über dich weiß, das passt ja gar nicht in einen Lebenslauf.
Ja. Ja.
Erzähl mal kurz in zwei Sätzen.
Ja, als Dischjockey angefangen, An- und Verkauf gegründet, 3 Haifi-Läden aufgebaut mit einem Kumpel, Veranstaltungstechnik angefangen, Architekturbeleuchtung angefangen, eine eigene Lautsprecherproduktion aufgezogen, erneuerbare Energien schon 35 Jahre im ganz Kleinen angefangen, dann Speichertechnologie aufgebaut, das Balkonkraftwerk gemacht gegen alle Widerstände. Ja, und dann nebenbei noch einen ganzen Gewerbepark gebaut und so weiter. Ja, so ist das halt. Plus das ganze Freizeitgeschehen, was hatte ich gar nicht erwähnt jetzt, was wir so...
Und bei der Bundeswehr warst du auch
noch. Nebenbei war ich noch 12 Jahre bei der Bundeswehr. Ich musste irgendwo die Ausbildung herkriegen. Einer musste sie ja bezahlen.
Du hast Minen weggeräumt, glaube ich.
Ne? Ja, und U-Boot gefahren, ja.
Oh Gott, das ist krass. Das sind ja mehrere Leben, ne?
Ja, fragen mich auch viele. Tatsächlich, die fragen mich, hast du mehrere Leben gelebt? Mhm. Ich weiß manchmal selber nicht, wie das gegangen ist, aber ich hatte dann auf alles Bock. Ich verstehe das. Kennst du das, wenn du auf was Bock hast, dann gibt es überhaupt kein Halten mehr.
Ja.
Da hält mich auch, also heute noch so, wenn ich auf was Bock habe, ich mache jetzt gerade auf was eine Konstruktion, wo ich, da ist natürlich schwierig jetzt mit der Krankheit noch was auf die Beine zu stellen, aber ich lasse mir das trotzdem nicht nehmen.
Ja. So, ihr seid unheimlich freundliche Leute, ihr seid fröhliche Menschen. Wenn die Zuschauer und Zuhörer euch so sehen und hören, dann denken die, was? Die haben Depressionen, die sind doch immer so gut drauf, der Holger macht so viele Scherze, dreht lustige Videos mit dem Dennis.
Ja,
das werden das immer wissen. Dann sowas, wie erklärt ihr euch das? Habt ihr zwei Gesichter? Oder kannst du umschalten oder bist du dann raus aus der Phase, wenn du mit mir lustige Videos drehst?
Dann, also ich mache mit dir nur Sache, wenn es mir gut geht. Also wir hatten Montag kurz telefoniert, kannst dich erinnern, da hatte ich dir gesagt, da habe ich auch nicht viel geredet am Telefon, ist dir vielleicht aufgefallen.
Ja, das merke ich ganz deutlich, er redet da nicht. Man ruft ihn dann an und dann sagt er, ja hallo, hier ist Holger, wie geht's dir? Nicht gut.
Ja.
Und sonst? Ja, dann kann man eigentlich nicht, du kannst da nicht sprechen.
Nee, geht nicht, dann geht's einfach nicht. Und das war so die Phase, fing das gerade an. Ja, und rutschte dann immer weiter ab gegen Montagabend. Nicht? Und ich hatte dir noch gesagt, also Mittwoch geht klar, weil ich mittlerweile kann ich damit ja umgehen mit der ganzen Geschichte. Ne? Und ich krieg's auch einigermaßen gesteuert mittlerweile, sodass ich also auch weiß, was kann ich mir jetzt noch zumuten und was geht gar nicht mehr. Mhm. Nicht? Aber wenn man in dieser Depression dann drin steckt, das ist.
Dann wird's halt.
Tunnelblick, genau. Das ist grauenhaft, ist das. Und bei mir kommt noch die Angst immer dazu.
Ne? Wie ist es bei dir?
Wie war die Frage noch?
Die Frage ist, wenn du... Ja, wie war die Frage eigentlich? Die Oder Frage war, wenn du drin steckst in dieser Depression und trotzdem machst du Videos, trotzdem bist du gut drauf.
Genau, ich erinnere mich
wieder. Kannst du umschalten da oder?
Das ist natürlich für mich auch ein, du hast gesagt, warum wir so sonnige Gemüter sind, wie das ist, ob wir in dieser Phase abschalten.
Es glaubt uns ja so keiner.
Es glaubt an keiner. Mhm. Bei mir ist es so, dass ich tatsächlich auch nichts mache, wenn es mir nicht gut geht. Das ist genau wie bei Holger, dass ich mir halt meinen eigenen Rhythmus schaffe. Und so ist es halt so, ich mache Videos nur, wenn ich in der Stimmung dazu bin. Ich mache das wahnsinnig gerne mit den Videos, aber es baut sich da bei mir halt ein großer Druck auf, den mir eigentlich im Grunde kaum jemand macht, aber ich mache es mir selber und den Druck und dann stehe ich da und packe es nicht.
Wir erklären das mal kurz. Du hast einen YouTube-Kanal gegründet damals mit, das haben wir glaube ich in der Einleitung gar nicht gemacht, mit Ofe Kröger.
Genau.
Und warst der erste Drehpartner von Ofe, der heute in der Szene, in der E-Mobilitätsszene wohl wahrscheinlich der größte Star ist.
Ja, ne?
Ihr seid zusammen angefangen und dann hast du dich von Ofe getrennt im Guten und du hast einen eigenen YouTube-Kanal gemacht. Nun ist YouTube. Ich mache jetzt, habe die Challenge, diese Woche jeden Tag ein Video zu machen. Das macht mir ungeheuer Druck. Und bei YouTube ist es ja so, das ging ja auch durch die Medien. Du hast bei YouTube, wenn du Einnahmen damit erzielst, hast du nur Einnahmen, wenn du ständig Content lieferst.
Ja.
Ich muss nun nicht davon leben. Mir kann das relativ egal sein. Aber wenn ich davon leben müsste und ich würde dann, wie ich es jetzt zur Corona-Zeit gemacht habe, weniger machen, dann brechen auch deine Einnahmen weg, bricht deine Lebensgrundlage weg und du bist immer mit dem Publikum im Dialog und das macht auch was mit einem, dass die Leute da Kommentare schreiben, wie jetzt, als ich da den Wagen nicht entriegeln konnte und da Leute, die schreiben dann, ey, du bist doch wirklich zu blöde und so und die ganzen Hasskommentare und Trolls, die man dann löschen muss, das macht was mit einem. Mhm. Wie kommt man dazu, wenn man Depressionen hat, YouTube zu machen und wie kommt man dann in dieser Situation damit klar? Ist das nicht eine wahnsinnig große Belastung?
Ich finde, ja, es ist schwer zu erklären. Also als Depressiver ist es halt so, man hat Lust drauf, man hat eine Idee, das konkretisiert sich, man will es dann perfekt machen.
Ja.
Und dann hast du aber irgendwann die Hürde. Ne? Dann ist bei mir die Hürde zum Beispiel, dann habe ich nicht geduscht, fettige Haare. Und dann ist das Duschen meine Hürde. Oder das Wetter ist nicht gut, ich würde es aber gerne bei mir im Haus im Garten drehen, weil ich mir das Konzept so gebaut habe. Mhm. Dann regnet es aber eine Woche. Ne? Und irgendwas steht immer im Weg.
Ich würde dann im Regen drehen.
Ja, genau.
Und das haben wir ja auch die Diskussion. Holger denkt sich perfekte Situationen aus und die treffen dann nicht so ein.
Ja.
Und ich sage dann, ja, dann machen wir es halt
genau.
Anders.
Ja,
genau.
Das ist, da kann man schlecht umschalten. Das kriege ich nicht hin. Also wenn ich mir das so oft, ich plane zurzeit auch im Kopf ein ganz interessantes Video, aber ich habe da auch Hürden schon drin, wie du das eben richtig beschrieben hast. Bei mir ist es nicht die Hürde duschen, sondern bei mir spielt ein Gabelstapler eine Rolle, bei mir spielt eine Drohne eine Rolle, ich muss das alles alleine hinkriegen an dem Tag, alles schwierig.
Wisst ihr, was ihr gemeinsam habt, das fällt mir jetzt erst auf. Du hast mir am Anfang erzählt, als wir uns das erste Mal getroffen haben, dass du mit deinem Tesla jedes Land in Europa bereisen möchtest und da ein Video drehen möchtest. Und dann habe ich zu dir gesagt, willst du wirklich nach Albanien mit deinem Tesla?
Stimmt.
Und dann hast du gesagt, ja, gehört doch zu Europa. Und Holger hat ähnliche perfekte Videoideen, wo ganze Enzyklopädien entstehen sollen, wo ich mir sage, Holger, mach mal langsam, das kann man so gar nicht schaffen.
Ja,
ist der Perfektionismus ein Trigger für Depressionen?
Ja, das sage ich dir ganz ehrlich. Bei mir ist es auf jeden Fall.
Oder seid ihr Perfektionisten, weil ihr Depressionen habt?
Also ich würde eher sagen, es sind zwei Dinge, die sich ein bisschen bekriegen. Ne? Also grundsätzlich wäre ich Perfektionist. Das ist auch hier im Laden so. Hier ist alles halt alt und der eine oder andere mag denken, das ist hier alles zusammengewürfelt, aber es steckt halt mehr Idee dahinter, als man glaubt. Wir kriegen oft Sofas angeboten für geschenkt, wo ich sage, nein, sorry, auch wenn die teuer sind, die passen hier nicht rein. Und es ist mehr Idee dahinter, als man denkt. Und also ich glaube, ich bin grundsätzlich so, dass ich da perfektionistisch bin und das wiederum kollidiert mit der Depression. Das, so würde ich es eher sehen bei mir.
Ja, und ich habe diesen Perfektionismus auch. Und wenn man denn das mal hingekriegt hat, perfekt was zu machen, dann ist es natürlich auch ein enormer Schub, den man bekommt.
Ja, genau.
Ich glaube, das kann keine Droge liefern. Ich habe noch nie Drogen genommen, aber wenn so ein Video fertig ist...
Hast du das Tavor gekriegt?
Ja, Tavor, das hat mir ein Notarzt gegeben. Das ist eine Droge. Ja, aber was für eine. Da bin ich auch Medikament abhängig geworden. Aber das habe ich ja nicht absichtlich genommen. Also das ist mir angeboten worden. Weil es die einzige Rettung damals
war. Ich kenne das nur aus der Literatur. Leute wie Tennessee Williams, die haben das dann immer genommen, wenn es ihnen schlecht ging, schreibt er dann.
Was macht das denn?
Tavor ist Benzodiazepin.
Oder ich weiß gar nicht, ob es Tennessee Williams war oder Truman Capote. Ja, Truman Capote jetzt, glaube ich, auch.
Du kommst nach der Tablette aus der Notaufnahme und denkst, was war denn? Alles gut. Die Welt ist hundertprozentig. Okay. Aber wie gesagt, um darauf zurückzukommen, für mich ist das dann, wenn so eine perfekte Situation fertig ist, das ist dann quasi eine Droge. Ja. Das finde ich gut.
Das ist für mich auch so, wenn ich mal, was ja selten ist, ein schönes Video hingekriegt habe. Und das muss ich mögen, das müssen gar nicht die anderen mögen.
Ja, das ist mir auch wurscht.
Wenn ich das mag, dann denke ich, das ist draußen, dann freue ich mich, dass es da ist, dann freue ich mich auf Reaktionen von den Zuschauern.
Ja, genau.
Und ich mag dann auch den Dialog. Ich habe mittlerweile meistens sehr, sehr nette Leute, also ich habe kaum noch irgendwie in irgendwelchen Spam-ähnlichen Sachen oder irgendwelche Trolls, habe ich ganz, ganz selten. Also ich habe natürlich standardmäßig meine 2, 3, 4 Leute, die immer, bevor das Video überhaupt zu Ende gelaufen ist, schon gefällt mir nicht geklickt haben. Die muss man wohl haben.
Das sind die treuesten aller Fans.
Die treuesten aller Fans.
Ja, die.
Ja, wo ich halt echt denke, wie schaffen die das, ne?
Jedes Video gucken, aber es trotzdem doof finden.
Ja. Mhm. Also ich habe es wirklich ganz, ganz oft, dass ich ein 10-Minuten-Video drehe und nach 5 Minuten habe ich einen Daumen nach unten. Wo ich denke, da ist jemand, der hat wirklich drauf gelauert, dass ein neues Video kommt, um schnell.
Ja, ist fast beängstigend, ne?
Ja, aber das, mir ist das egal. Am Anfang der YouTube-Zeit habe ich mich da auch drüber aufgeregt, über vieles, aber das ist mir mittlerweile egal.
Bei dir hat die Zeit bis zur Diagnose so unendlich lange gedauert.
Also in der Regel
hat das kein Arzt erkannt?
Weil wir eine Medizin in Deutschland haben, die nicht ganzheitlich funktioniert. Das heißt, es gibt einen Psychiater, es gibt einen Arzt für Hals, Nasen, Ohren, es gibt einen Herzarzt, es gibt einen Lungenarzt, es gibt alles verschiedene Ärzte und jeder behandelt nur sein Fachgebiet. Und deswegen hat das so unfassbar lange gedauert, bis dann mal irgendwann einer gesagt hat, Mensch, du, mit dir stimmt wirklich was nicht, da müssen wir mal eingreifen. Und dann haben die meisten Ärzte auch nicht die nötige Ahnung und haben dann nur gesagt, eine Reha reicht und so habe ich mich dann immer gerettet, bis jetzt vor 2 Jahren dann mal wirklich das diagnostiziert wurde. Und das ist halt von einem ganzheitlichen Mediziner dann passiert, der mal alles betrachtet hat. Ne? Und so kommt man dann auch dann dahinter, dass man das jetzt auch akzeptieren muss, diese Krankheit. Ne? Was im Umfeld, im privaten Umfeld schon schwierig genug ist.
Ja. Ne?
Ich weiß nicht, bist du verheiratet? Oder?
Nein.
Aber du lebst mit einer Partnerin zusammen?
Ja, sowas. Was annähernd ähnliches. Das ist kompliziert.
Okay. Aber du hast
jemanden. Aber hochqualitativ.
Ja, okay. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man jemanden hat, der auch so ein bisschen dahinter steht. Ne?
Ja.
Sonst wird das echt schwierig.
Also ich bin da, ist das schon ein bisschen länger und ich bin da sehr offen. Also alle meine lieben Menschen um mich herum wissen das. Ich bin auch mit bestem Wissen und willentlich dabei, das jedem zu erklären. Aber wie wir schon rausgefunden haben, wenn jemand das noch nicht hatte, dann kann er es halt nicht begreifen. Du kannst immer nur mit Beispielen kommen, die aber nicht dran heranreichen. Also man kann nur hoffen, dass die Leute einfach Nachsicht haben.
Du hast auch, wenn es ganz schlimm ist, ich weiß nicht, wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein, du hast dann auch wirklich keine Lust mehr. Nicht? Du willst dann auch sagen, oh Mensch, wenn ich jetzt umfalle, dann ist das eben so. Dann wäre das nicht so schlimm. Also mir geht das jedenfalls so. Ich akzeptiere das mittlerweile sogar.
Ja, also ich habe auch eine gewisse Leichtigkeit damit. Also ich hatte noch nie Selbstmordgedanken, da bin ich ganz dankbar für, das hatte ich noch nicht gehabt. Aber ich habe auch grundsätzlich, wenn ich jetzt sage, ich hänge nicht so am Leben, das wäre übertrieben, aber ich habe einfach schon viel geschafft. Ich war sehr glücklich. Ich hatte ein tolles Leben und ich sage, wenn mich morgen der Bus überfährt, dann kann ich quasi sagen, alles klar, das hat auch gereicht.
Sowas, ne? Ja, aber ähnlich denke ich auch, weil ich habe unfassbar was auf die Beine gestellt. Und ich bin bei mir erste Generation, du wahrscheinlich auch erste Generation. Wir sitzen neben Dennis. Dennis ist Unternehmer einer dritten Generation.
Ja, das hat auch so seine Schwierigkeiten.
Alles hat seine Schwierigkeiten.
Alles hat seine Schwierigkeiten. Ist auch nicht so ein ganz
einfach. Da gibt es auch nichts, was besser ist.
Da hat man dann viel, was man verspielen kann und man muss die Firma erstmal führen können. Und Al Unser Junior hat das mal gesagt, ich glaube, der war es. Sein Vater war ja der größte Autorennfahrer in Amerika aller Zeiten, glaube ich. Und sein Sohn hat dann auch in die 500 gewonnen. Und dann hat er gesagt, ja, mein Daddy konnte mir viele Türen aufmachen. Aber der Schnellste bei Indy 500, das muss gefahren bin ich.
Ja, natürlich.
So, und Das beschreibt das ganz treffend für mich. Also Daddy kann die Türen aufmachen, aber durchgehen und
sich behaupten
muss man dann selber. Ja. Und das kann auch eine ganz schöne Bürde sein.
Das,
also so habe ich das in meinem Leben bisher. Mein Vater ist ja vor 5 Jahren dann relativ plötzlich verstorben. Das war auch eine große Last und eine große Bürde. Und da wird von dir erwartet, dass du immer der Beste bist. Da wird von dir nicht erwartet, dass du Depressionen kriegst und was anderes
machst. Aber du hast neulich selber mal gesagt, dass du musst eigentlich für die Familie da sein. Das hast du mal so versucht rüberzubringen, weil du bist in der dritten Generation jetzt Unternehmer. Und ich stelle mir das auch nicht so einfach vor.
Ja, genau. Richtig. Und deswegen, aber ich will ja darüber jetzt nicht klagen oder so. Ich will jetzt einmal die Technik überprüfen. Ich lasse die beiden hier jetzt kurz mal mit einer Frage zurück, denn in dem heutigen Video oder Podcast bin ich hier Kameramann, Beleuchter, im Podcast eher weniger interessant und Kameramann, Beleuchter, Tonmann, alles in einer Person. Ich werde das jetzt mal überprüfen und lasse euch mal mit der Frage hier kurz zurück. Wie kommt man denn da wieder raus? Jetzt hat man Depressionen, die sind diagnostiziert. Was nun?
Sag ich gleich was zu.
Bitte.
Überprüf die Technik. Ist auch schon eine halbe Stunde um, ne?
Ja.
Ja, hat Vorsicht. Sein. Ja. Läuft alles noch?
Ja.
Auch nicht stoppen oder so, ne?
Nee. Macht weiter. Wie kommt man da nun wieder raus? Was muss man machen?
Also erstmal ist es entscheidend, so habe ich es jetzt empfunden, wenn es diagnostiziert ist und dass du es annimmst. Ne? Dass du dir selbst darüber im Klaren bist. Ich habe früher immer gedacht, ach Mensch, reiß dich mal zusammen, das kann doch nicht jetzt dein Ernst sein. Wieso brichst du jetzt an so einer kleinen Aufgabe zusammen? Ne? Aber ich habe dann einfach für mich festgestellt, ich muss erstmal die Krankheit akzeptieren und dann muss ich versuchen, gegen anzukämpfen. Und da bin ich jetzt angelangt, dass ich versuche, erstmal die Krankheit so weit zu verstehen und was sind die Auslöser? Und das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen, das weißt du selber auch nie so immer so richtig, wenn es dann auf einmal abwärts geht. Ne?
Und man kann es oft nicht benennen, was es ist. Ne?
Ja, genau. So, und die Situation, die dann daraus sich ergibt, ist einfach die, du hast gewisse Aufgaben zu erledigen, die muss ich auch dann machen. Und ich versuche im Moment auch, selbst wenn ich depressiv bin, versuche ich trotzdem Aufgaben zu erledigen. Kleinere dann, ganz kleinere Sachen. Und da habe ich teilweise sogar großen Erfolg. Das ist so als Beispiel mal, ich musste neulich ein Motorrad zur Inspektion bringen und musste das Motorrad auf dem Fahrzeug aufladen. Normalerweise keine Tat, ne? Mhm. Das war schwierig.
Ja, das kann sein, duschen gehen. Du bist nun ein ziemlich erfolgreicher Unternehmer hier. Hast du seit 15 Jahren diagnostiziert, hast du gesagt? Oder 13 oder was?
Ja, also ich weiß gar nicht mehr genau wann. Also es gab eine Zeit davor und danach. Ja.
Nach der und wie führt man ein Geschäft erfolgreich mit so einer Erkrankung?
Also ich glaube, dass es bei mir die wichtigste Entscheidung war, dass ich sehr früh Verantwortung abgegeben habe. Ich habe sehr früh delegiert, ich habe sehr früh mehrere Leute quasi ins kalte Wasser geschmissen, habe gesagt, das ist jetzt deine Aufgabe, damit ich mich zurückziehen konnte. Und das hat zur Folge, dass wir heute ein sehr gutes System haben. Andrea ist die Geschäftsführerin, die nimmt mir eigentlich alles ab. Dann haben wir Mahmoud, unseren Barchef, der wiederum Andreas rechte Hand ist. Und dann haben wir Schichtleitung. Also wir haben so ein kleines Netzwerk an Verantwortlichen. Und das meiste landet gar nicht bei mir. Also bei mir landet eigentlich nur noch so Finanzamt, Polizei, Behörde, also die schlimmen Sachen, Mietvertragsverlängerungen, wo ich halt eine Entscheidung treffen muss oder wo ich halt intensive Gespräche führen muss, das ist das, was bei mir landet.
Und also du arbeitest an deinem Unternehmen, nicht mehr in deinem Unternehmen. Man sieht dich hier nicht
kennen. Genau, man sieht mich hier, also ich bin vielleicht einmal im Monat, bin ich vielleicht hier im Laden und alles, was ich tue, ist hinter den Kulissen. Ja. Und dadurch habe ich aber auch die Ruhe, dass ich, wenn ich nicht kann, auch kein schlechtes Gewissen haben muss, weil ich habe nicht den Druck, irgendwas machen zu müssen, weil ich muss nichts machen. Und wenn ich will, kann ich nach vorne stoßen und mal hier sein und auch mit eindringen und sagen, pass mal auf, und wenn ich das so oder so machen oder auch mal einfach vor Ort Gespräche führen. Und wenn ich das aber nicht kann, dann muss ich es auch nicht. Und dann wartet auch keiner was von mir.
Du machst das ja im Prinzip durch deine Krankheit total richtig, so wie man ein Unternehmen als Unternehmer führen sollte. Viele Unternehmer machen den Fehler, dass sie ständig selber arbeiten, dass sie im Maschinenraum ihres Unternehmens die Kohle schaufeln oder die Solarmodule schleppen. Mhm. und dabei den Blick fürs Wesentliche verlieren. Und man sollte doch eher wie ein Captain oben auf der Brücke stehen und alles beobachten. Mhm. Dann sieht man das schlechte Wetter vor den anderen, ne? Und wenn man da unten und da, also das habe ich so gelernt und so versuche ich mein Unternehmen zu führen. Und das machst du durch deine Krankheit dann total richtig.
Aber der herzlichen
Glückwunsch.
Danke. Aber der Knackpunkt daran ist, das ist quasi wie Hustensaft. Ne? Also ich arbeite nicht am Problem oder dass das Problem verschwindet, sondern ich arbeite an der Lösung, dass meine Gegenwart ordentlich funktioniert. Und so wie es gerade läuft, habe ich quasi alle Arbeit delegiert. Unsere Umsätze sind fantastisch, wir haben super Einnahmen, also kein finanzieller Druck. Mir geht es richtig gut, weil es so ist, wie es ist. Wenn sich die Situation ändert, wir diese Umsätze nicht mehr haben, ich wieder finanziellen Druck habe, ich es mir nicht mehr leisten kann, ein paar Generationen verantwortungsbewusste Menschen bezahlen zu können, dann gerate ich aber wieder in eine Situation, wo meine Komfortzone schmilzt.
Ja.
Ne? Und man muss sich das mal vorstellen, uns geht es sehr, sehr gut. Ich sollte eigentlich den ganzen Tag an der Decke kleben vor Glück. Und ich bin bestenfalls kurz über Null, wenn man die Stimmung mal so bewertet. Ja. So, wenn ich jetzt das verlieren sollte, aus welchen Gründen auch immer, einfach sagen wir mal, in 5 Jahren ist das nicht mehr gefragt, was ich hier mache, und ich rutsche unter Null, also das fällt weg, also dann rutsche ich sehr tief runter, glaube ich.
Ja,
also ich muss tatsächlich noch schaffen, daran zu arbeiten. Ich habe jetzt kurz vor Corona habe ich meinen Therapeuten konsultiert, wir haben angefangen zu sprechen, das lief sehr gut, und dann kam Corona und man konnte sich nicht mehr treffen. Also ich freue mich schon, wenn es nach Corona weitergeht und wir wieder reden können. Weil es ist, glaube ich, wichtig, da auch irgendwie Lösungen zu finden. So richtige Lösungen.
Genau, da möchte ich jetzt hin, zu den Lösungen.
Ja.
Was ist für dich die Lösung? Wie also, kommst du da jetzt mit klar?
Also ich habe natürlich eine Ehefrau, die im Unternehmen voll mit drin ist und die Aufgabe auch mit übernommen hat. Schon sehr lange auch übernommen hat, die jetzt auch noch meinen Part mit übernommen hat.
Gibt ja einige, die behaupten, Conny wäre sowieso die Chefin.
Sagen das einige?
Ja.
Das ist echt fies. Also, ne? Nein, 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 das stimmt nicht. Also an die Zuschauer mal, ich bin der Chef. Ne? Das ist, ne? nein, also sie nimmt unheimlich viele Aufgaben ab. Sie hat das mit dem Druck jetzt auch langsam verstanden, dass das nicht geht. Was ich nicht habe, ich habe dieses schöne Delegieren nicht, wie ihr beide das habt. Ich habe das mit dem Delegieren nie gemacht. Ich habe lieber alles selbst gemacht. Und meine Frau ist ähnlich, die delegiert auch wenig, macht selber. Dadurch ist natürlich bei uns die Situation etwas anders. Aber wir sind auch ein sehr kleines Unternehmen und wir haben auch im Moment diese schöne Komfortzone, dass erneuerbare Energien nach wie vor laufen, dass die Kunden zu uns kommen, dass meine Frau mittlerweile die Beratungsgespräche führt und dass ich auch nur Feuerwehrmann spielen muss. Also wenn Probleme wirklich ernsthafte Probleme sind. Ansonsten kann ich mich weiter meinen Ideen widmen und eben dafür sorgen, dass wir weiter nach vorne kommen. Ne?
Ja, das nimmt auch echt Druck raus.
Ne? Ja, das also wirst du auch dazu jetzt gezwungen, an deinem Unternehmen zu arbeiten, von außen die Sachen zu analysieren.
Ja, da bin ich ja da bin ich dabei. So, und das funktioniert ganz gut und ich will diese Krankheit wirklich ernsthaft bekämpfen.
Also es ist eins ganz wichtig, das ist für alle Menschen ganz wichtig, aber für Unternehmer ist das wichtig, dass die sich nicht zu Tode arbeiten. Kennt ihr die erste Aufgabe eines Unternehmers?
Ich dachte, jetzt wolltest du auf Karoshi zu sprechen kommen.
Also die erste Aufgabe ist der Erhalt der eigenen Arbeitskraft. Weil wenn der Unternehmer nicht mehr funktioniert, ist das häufig der Anfang vom Untergang eines Unternehmens. Und deswegen geht das vor allem. Und gleichzeitig habe ich gelernt in meiner Kindheit, dass wer nicht arbeitet, nichts wert ist. Mhm. Dass man immer arbeiten muss und dass man strebsam sein muss. Und Oma und Opa standen sonntags im Geschäft. Da haben sonntags die Leute geklingelt und wollten Tapetenkleister kaufen. Und es war selbstverständlich, dass man die Kunden nett und freundlich bedient hat. Die sind auch nicht in Urlaub gefahren oder so. Und da ist es für viele und gerade für Handwerker, es ist ganz schwer, da einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich arbeite weniger, ich gucke mehr, wie die anderen arbeiten, ne? Das ist natürlich besonders schwer, zuzugucken. Und du sagst immer zu mir, ich hätte für alles meine Leute.
Das haben wir nicht, das ist
ich,
leider
so. Ich versuche das so. Ich versuche mich selber in meinem Unternehmen überflüssig zu machen. Das ist eigentlich mein Ziel.
Ja, da bin ich dabei. Ich selbst will es auch.
aber meine Frau führt das Unternehmen und die hat auch kein Interesse, sich überflüssig zu machen, weil sie hat einfach Spaß, das merkt man ihr auch an. Sie liebt es, diese Balkonkraftwerke zu verkaufen, sie zusammenzubauen. Sie liebt es, in diesem Gewerbegebiet über die Grundstücke zu fahren mit ihrem Segway. Das liebt sie einfach.
Und Conny liebt das, Entschuldigung, wenn ich das sagen darf, Conny liebt das, auf dem Dach rumzukraxeln und Solarmodule zu montieren.
Ich habe sie mal gefragt, ich sag mal, das muss doch mal langsam auf den Zeiger gehen. Nee, das ist alles super. Sie findet das toll im LKW. Und das sind alles Sachen, die will ich gar nicht mehr. Die kann ich auch nicht mehr.
Ja, aber es ist schön, wenn sich das so aufteilt. Ne?
Ja, ich muss heute neulich, das war ja interessant, ich bin ja neulich deinen Ponylaster gefahren, das war ja freiwillig. 2 Tage vorher sollte ich was abholen mit dem LKW. Ging nicht, keine Chance. Ich konnte noch nicht mal einsteigen.
Genau so ist es. Das kannst du gar keinem erzählen. Ne?
Nein,
das
ich so konnte nicht einsteigen. Sind, ich sag, ne? zu meiner Frau gesagt, ich sag, vergiss es, geht nicht. Ja. Komm, hast du mir jetzt gesagt, das ist jetzt Druck? Kriege ich nicht hin. Ja. Und dann bin ich 2 Tage später in deinem LKW, das war ja Spaß.
Bei mir ist es sogar so, wo du gerade erzählt hast, und die ältere Generation, also ich habe relativ früh, ich sag mal so mit ab 17, habe ich so mein Raum für mich beansprucht. Ich wollte dem entfliehen. Ich wollte dieses Bodenständige nicht mehr. Es war natürlich dann schon lange ein Teil von mir, aber ich wollte mich davon befreien. Und ich würde mich so beschreiben, dass ich mit den Zehenspitzen auf dem Boden stehe und mit dem Kopf in den Stern. Das ist eine ganz komische Kombination, weil einerseits bin ich halt sehr auf Sicherheit bedacht, ich habe immer Bodenhaftung, und andererseits habe ich eine blühende Fantasie und möchte immer alles mögliche, total verrückte Sachen machen. Und dadurch ist es aber auch so, dass es mir relativ leicht fällt, drüber zu sprechen, also A, die Krankheit zu akzeptieren, drüber zu sprechen und auch meinen Raum einzufordern. Das ist mir schon immer sehr leicht gefallen. Was ich noch anders habe, du hast gesagt, du hast sogar angerufen, und du hörst sofort die schlechte Laune. Du sagst, dass es ihm nicht gut geht.
Ja, schlechte Laune ist es
nicht. Nee, war klar. Also, das ist nicht gut. Und mich kann man gar nicht anrufen. Weil ich habe für mich entschieden, das Telefon ist der Teufel. Wenn das Telefon klingelt, kriege ich Herzstich.
Ich kriege sofort, das nennt sich Palpitationen und Extrasystolen. Hast du die auch, ne?
Ja.
Bei Telefon klingelt nicht, jetzt beim Handy klingelt noch nicht, aber bei uns klingeln ja sehr viele Telefone im Unternehmen, weil wir sind ja wenig Personen und es muss überall ein Telefon sein.
Ich muss gerade nur dran denken.
Ja, geht gar nicht.
Ja, ganz schlimm, tatsächlich. Ich telefoniere gerne. Ich weiß, Thomas, dich kann man nicht anrufen.
Mein Telefon ist immer stumm.
Ja, wir schicken nur Sprachnachrichten, funktioniert auch. Einmal habe ich mit dir telefoniert. Einmal, da wusste ich das nicht.
Da bist du einer der wenigen, die mir jemals telefoniert
haben. Genau, da hast du mich angeschrieben, weil du meinen YouTube-Kanal geguckt hast. Und ich habe einfach deine Nummer gewählt. Du hast mir sogar deine Nummer geschickt. Und
stimmt.
Und er ist drangegangen. Und Ove hat dann zu mir gesagt, was, du hast mir nicht telefoniert? Ja, aber ich kann das sogar nachvollziehen, weil ich habe, wenn ich mit Leuten telefoniere, die ich kenne, die meine Freunde sind, ist das alles gut. Aber in so einer Firma, da kann so viel auf dich einprasseln und du weißt nicht, wer jetzt anruft und irgendwas von dir will, was du nicht beantworten kannst. Und was mir schwerfällt, ist, wenn ich da Zettel liegen habe von Leuten, die ich nicht kenne, wo nichts draufsteht, und die soll ich dann zurückrufen. Mhm. Oder wenn mich jemand anruft, der irgendwas von mir will.
Ist sofort gelaufen.
Das geht alles, aber ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil das ist ein Gefühl, das mag ich auch nicht sonderlich.
Mhm. Also bei mir ist es so, kannst du dir vorstellen, wie das bei uns
ist. Das ist wie, wenn jemand bei mir einen Termin haben will und mir das Thema nicht sagt.
Ja.
Und ich mich nicht vorbereiten kann.
Ja, für mich ist das, als wenn eine Darmspülung ansteht. Also es ist wirklich, ich raste aus.
Hattest du schon mal eine Darmspülung?
Nein, aber genau deshalb habe ich Angst davor.
Ist nicht schlimm.
Ist nicht schlimm.
So wie telefonieren, ist nicht schlimm.
Es ist wie telefonieren, das siehst du.
Lass es.
Ich hab's doch befürchtet.
Nein, es ist wirklich nicht schlimm. Es ist wie eine Dusche von innen. Aber du hast ja Probleme.
Dann sag ich mal kurz den Darmspülungstermin ab.
Also,
nee, bei mir ist es so.
Falls wo wir gerade bei Humor sind, falls sich hier jemand beschweren sollte, dass hier Werbung in dem Video ist. Ja, das ist so, weil mein YouTube-Kanal ist werbefinanziert. Und wie ihr seht, verdiene ich mit dem Leid anderer Leute Geld.
Genau. Und mit Darmspülung.
Und mit Darmspülung.
Wir empfehlen die Klinik.
Ja, aber nee, also, Spaß beiseite.
Ich habe mal einen Ansatz. So, wie du gerade sagtest, wenn da keine Nachricht steht, da meldest du dich nicht. Bei mir auf der Mailbox sage ich ganz klar, pass mal auf, das ist meine Nummer. Sagt mir, wer ihr seid. Sagt mir, was ihr wollt. Sonst rufe ich nicht zurück.
Ja.
Ganz klar.
Ja,
ne? Und da rufen wirklich fremde Nummern an, die nichts sagen. Und dann haben sie sich disqualifiziert, rufen ihn nicht an. Ne? Und fertig.
Das ist tatsächlich so, ja.
Aber es ist interessant, das mal zu hören, dass es dir auch bei Telefonklingeln schon so geht.
Ja, ja.
Daran siehst du, wie wir es überzogen haben.
Deswegen habe ich mich so gefreut auf unser Gespräch, weil ich das eben so wichtig finde, dass man auch mal in so einen Dialog an Punkte kommt, wo vielleicht der ein oder andere Zuschauer sagt, das habe ich auch.
Ja. Das, deswegen ist für mich das auch so wichtig.
Weil das ist ja auch, das Schamgefühl ist ja gar nicht, ich habe Depressionen. Man schämt sich ja nicht, Depressionen zu haben. Ich schäme mich, dass ich 2 Wochen nicht duschen kann.
Ja.
Ne? Und dann ist es so, ich war jetzt im Haus die Tage, da habe ich ein Päckchen gekriegt, musste die Tür aufmachen und unterschreiben. Der Postbote hat mich angeguckt, als wäre ich ein Hund. Hat er wahrscheinlich gar nicht gedacht, aber ich denke, dass er das denkt.
Ja. Ne?
Weil ich mich so schäme dafür.
Ja,
ne?
Ja.
Und das sind die Punkte.
Ne? Ja, das ist echt schlimm, ist das, ja.
Und dann denke ich halt auch immer, im Gegenzug, wenn du wüsstest, was ich aufgebaut habe. Wobei das auch damit nichts zu tun hat.
Aber ne? als wir zusammen bei dem Konzert waren in Bremen von Tom Hadley, da hast du mir erzählt, dass du Probleme hattest, da hinzukommen, weil du nicht geduscht hast.
Ja, stimmt.
Und ich habe dir das nicht angesehen. Ich habe das auch nicht gerochen.
Ich habe meine Schirmmütze aufgehabt.
Ja, das ist jetzt so, dass andere sehen das vielleicht gar nicht.
Also nicht geduscht heißt nicht automatisch ungepflegt. Also ist für mich zum Beispiel kein Problem, am Waschbecken mich zu pflegen. Ne? Also man kann ja auch mit Waschlappen sich sauber halten. Bei mir ist die Hürde, in die Dusche zu steigen. So, und ich wasche mir halt meine langen Haare nicht am Waschbecken. Also das Problem ist, in die Dusche zu steigen. Das bedeutet halt nicht, dass ich da irgendwo komplett ungepflegt ankomme. Kann auch mal sein, wenn es mal ganz schlimm ist. Aber bei mir geht es dann final eher ums Haarewaschen. Ja.
Wir sind jetzt fast eine Dreiviertelstunde dabei.
Echt so lange
quatschen. Ja, und jetzt wird es ja richtig auch interessant, das Gespräch. Aber
wer soll das gucken?
Ich würde jetzt noch mal gerne wissen, für die Zuschauer und Zuhörer, was habt ihr für Tipps für die Leute da draußen? Wenn sie welche Symptome spüren, was sollen sie dann machen? Könnt ihr das beschreiben?
Also aus meiner Sicht erstmal akzeptieren, dass irgendwas nicht stimmt. Das nicht irgendwie drauf schieben, auch Mensch, ist eine schlechte Stimmung heute, sondern wenn das öfter auftritt, sich ärztliche Hilfe zu holen. Also das ist der erste Schritt. Ne? Und in Deutschland ist es so, dass Depressionen und Angststörungen erst in der Regel nach 9 Jahren bemerkt werden. Im Durchschnitt. 9 Jahre quälen die Leute sich damit. Das ist nicht nötig.
Ja.
Ja, mit der Krankheit kann man leben, man kann mit der Krankheit umgehen und man kann lernen, vor allen Dingen die Krankheit zu bekämpfen. Ich gehöre nun zu denen, die ohne Medikamente dadurch wollen. Hm. Nicht? Weil Antidepressiva ist für mich keine Option, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt Leute, die kommen damit klar. Ja. Ich kann es aus gewissen anderen medizinischen Gründen nicht machen, weil ich ein Herzmedikament nehme, was da dann kontraproduktiv wirken würde. Also muss ich ohne Medikamente dadurch. Und der erste Schritt muss sein, akzeptieren, Arzt aufsuchen und dann psychologische Hilfe suchen. Das ist ganz entscheidend. Ja. Ohne Psychotherapeuten kommst du da nicht raus.
Ja.
Das ist so.
Ich glaube, ganz wichtig ist es auch, erstmal zu sagen, dass eine Depression ist nicht gleich eine Depression, sondern ich persönlich glaube, dass jede Depression anders ist. Ein bisschen anders geartet. Ja. Ich glaube, eine Depression wächst aus verschiedenen Gründen und dementsprechend gibt es auch verschiedene Lösungen und sie äußert sich verschieden. Und wenn man jetzt von jemandem hört, der Depressionen hat, der sagt, bei mir ist das so, und man selbst stellt fest, mir geht es auch so schlecht, aber ich habe das nicht, wie zum Beispiel mit der Angststörung, das habe ich nicht. Angenommen, ich würde mich jetzt daran orientieren und würde sagen, ich habe keine Angststörung, also habe ich keine Depression, so ist es nicht. Man muss halt wirklich gucken und man muss unterscheiden zwischen einfach, mir geht es einfach schlecht, es geht jedem mal schlecht, aber ob man dann auch nochmal so abgerauscht ist. Ne? Und dann auf jeden Fall zum Arzt.
Ja, also das kriegt man alleine nicht hin.
Man wird es nicht hinkriegen. Und ich glaube, was dann auch wichtig ist, wenn man es schafft, dass man Menschen hat, mit denen man drüber spricht, also erstmal selbst akzeptieren, dass man es hat, drüber sprechen, offen sein, weil wenn du nicht drüber sprichst, wenn du nicht offen bist, macht es dir Druck. Und ich glaube, darauf kann man sich einigen, Druck ist das Schlimmste. Wenn du Depressionen hast und irgendwas, du selbst oder andere, irgendwas löst bei dir Druck aus, dann wird es schlimmer.
Yeah.
Das heißt, wenn du mit Leuten drüber sprichst, ist es wie ein Ventil, wo der Druck abgelassen wird. Das ist, glaube ich, als allererstes das Wichtigste, jemanden zu haben, mit dem man sprechen kann.
Daran kann man auch sehr, sehr gute Ärzte erkennen, die einen in einer schlechten Situation quasi raussprechen können. Die einen aus der Situation rausholen durch Sprechen. Daran kann man einen sehr, sehr guten Arzt erkennen. Hm. Also das gibt nicht viele, das muss man ehrlich sagen.
Ja.
Also es gibt ja auch nicht viele gute Solateure, oder?
Darfst das Wort Solateur in meiner Gegenwart noch nie mal sagen, weil das ein Schimpfwort ist, das weißt du, das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt, sollst Solateur nicht sagen.
Ja, macht Frank auch immer Solateur sagen.
Was ist ein Solateur?
Solateur ist einer mit einer 15-Wochen-Ausbildung, das war mal so, wie das anfing. Das nehmen wir, also ich nehme das Wort Solateur nicht in den Mund.
Also Solar- und Darmspülung.
Ja, ja, Solateur ist auch nichts. Solateur ist so, der Name ist schon schlimm. Das wird wieder einen Shitstorm geben.
Kriegst du gleich Herzrasen, wenn das hörst du?
Ja, kann ich nicht. Ich bin wirklich ausgebildeter Elektromeister und mit dem Fachgebiet erneuerbare Energien und nicht Solateur. Ja. Also auf das zu sagen.
Ich glaube, wir haben das Thema hier umfassend dargestellt. Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ihr dürft natürlich eure Kommentare unten unter das Video schreiben. Beim Podcast geht das ein bisschen schlechter, aber ihr könnt das natürlich auf YouTube angucken und da auch die Kommentare schreiben. Thomas und Holger werden das mitlesen. Ich kann zu dem Thema weniger sagen. Ich wollte jetzt nur darüber berichten, weil ich das unheimlich spannend finde, wie ihr euer Leben mit dieser Erkrankung meistert. Und ich finde das ganz wichtig, dass die Scham davor genommen wird, darüber zu sprechen. Und der Fall Enke hat das ja auch gezeigt. In manchen Berufen ist das ja auch unschick, das zuzugeben. Und ihr seid, und als Unternehmer ist das natürlich auch irgendwie besonders schwer, weil man irgendwie stark sein muss, man muss ständig Entscheidungen treffen, wobei ich damit nicht sagen will, dass das für andere nicht schwer ist,
wenn sie Depressionen
haben. Also ist für jeden anders schwer. In jeder Lebenssituation ist das natürlich schwer, krank zu sein. Euch gebührt jetzt das letzte Wort an die Zuschauer, die hier jetzt so lange zugehört haben. Ich finde, eigentlich eine Stunde sich mit Depressionen zu beschäftigen, obwohl wir haben auch Späße gemacht.
Ja.
Du warst jetzt in der Psychoklinik 9 Wochen.
Zwölf.
Werden auch Witze gemacht?
Ja klar, werden da Witze gemacht. Ne? Aber ich kann keinem raten, sich 12 Wochen in so eine Klinik zu begeben. Das ist wie wegschließen. Also das war so mein Eindruck. Also ich hätte da eigentlich früher rausgemusst aus der Klinik. Das war schon schlimm.
Bei einer Flug übers Kuckucksnest.
Ja, so muss man sich das fast vorstellen. Das ist schon nicht so ganz ohne. 12 Quadratmeter, 3 Mann auf dem Zimmer. Jeder hat seine eigenen Probleme. Jeder hat einen am Helm. Das ist alles nicht so einfach gewesen. Ich fand es nicht einfach, muss ich echt sagen. Ich habe mich da auch so quasi durchgerettet, weil ich bin ja durch die Bundeswehr entsprechend ausgebildet, in schwierigen Situationen zurechtzukommen. Und da habe ich mich halt auf meine Bundeswehrausbildung besonnen und habe mich da durchgekämpft, ne?
Oropax ist auch so ein Thema.
Ja. Also du wärst da, also das, was ich da so erlebt habe, du hättest echt Schwierigkeiten gekriegt.
Ja, das wäre nicht mein Ding.
Also, die Zuschauer warten. Habt ihr noch was mitzuteilen?
Also ich glaube auch tatsächlich, wie Dennis gerade schon sagte, wie hieß er jetzt noch? Der Torwart von Hannover?
Enke.
Also für mich ist es immer wieder hart zu sehen, wenn Leute an Depressionen sterben, sich das Leben nehmen oder auch Papa Fati, der Schiedsrichter, der sich in der Badewanne die Pulsadern aufgeschnitten hat. Es ist immer so das Gefühl, da hat wieder einer den Kampf verloren, weil es ist ein Kampf. Also ich persönlich bin noch nie in der Situation gewesen, dass es mich so dahingerissen hat, aber immer wieder zu sehen, dass eine starke Person, die ich als stark empfinde, die auch sehr viel Leistung bringt, zu sehen, dass diese Person es nicht geschafft hat. Und ich kämpfe dagegen, du kämpfst auch dagegen.
Ja.
Du siehst einfach, jemand hat den Kampf verloren und das ist immer wieder hart. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieses Thema, dass man offener drüber spricht, dass man mehr drüber spricht. Gutes Beispiel ist auch der Fußballsport, da gibt es viele Depressive, man spricht nicht drüber, ne, weil es einfach ein Zeichen von Schwäche ist, genau wie du es gesagt hast. Und für uns beide ist es leicht, ne, wir haben unser Ding gemacht, uns kann keiner mehr was und dementsprechend können wir sagen, so ist es, so, weil es uns egal sein kann. Aber wenn du einfach noch voll im Saft bist, bis Mitte 30, baust dein Unternehmen auf und dann wird das halt als Schwäche interpretiert. Ne? Und dann kann es auch sein, dass du einfach mal da geschnitten wirst von Geschäftspartnern oder von Kunden oder wer weiß von wen. Also ich glaube, dass das Thema viel mehr in die Öffentlichkeit
muss. Ja, das ist auch mein Ansatz. Das Thema muss weiter in die Mitte der Gesellschaft rücken. Die Menschen müssen lernen, auch über solche Dinge zu sprechen. Ich weiß, dass es für einen Angestellten Mitte 35 steile Karriere nach oben extrem schwierig ist, seinem Chef einzugestehen, dass er Depressionen hat. Kann ich auch alles nachvollziehen. Nur die Krankheit wird ja dadurch nicht besser.
Ja.
Ne? Du kannst sie dann mit Tabletten bekämpfen, da gibt es ja nun genügend Mittel und Wege, aber es wird nie besser werden.
Ja.
Besser wird es nur, wenn du dich der Problematik stellst, deinem Umfeld mitteilst, was los ist, so wie wir das jetzt hier machen.
Gut, für uns ist es sehr einfach, ja, weil wir ja da in so einer Komfortzone
sind. Also es ist fast einfacher als Unternehmer, weil man, ja, wenn das Geschäft gut läuft, sich, ja, vielleicht dem Druck entziehen kann, wenn, genau, man so aufgestellt ist. Wenn du jetzt wirklich die steile Karriere nach oben machen willst und dann mit 35 dich die Depression erwischen, ist schon schlecht. Das hat mir übrigens eine Ärztin gesagt, die bei mir was gekauft hat, die sagte, ja, was wollen Sie denn machen, Herr Vitus? Da sitzt so jemand vor Ihnen, der hat Familie, der hat ein Haus gebaut, dem kann ich doch nicht raten, jetzt erstmal 3 Jahre eine Gesprächstherapie zu machen und so lange krank zu sein. Dem muss ich Medikamente verschreiben. Das, ja, Leben muss für den ja weitergehen.
Ja, das ist tatsächlich.
Und das ist der andere Ansatz, den haben wir jetzt im Prinzip nicht dargestellt, zu dem, ich nehme keine Medikamente. Ich finde, das hat auch seine Berechtigung.
Ja, ja gut, die Medikamente gibt es ja. Nicht? Und bis man die richtigen gefunden hat, dauert es einen Augenblick, bis man die wirksamen gefunden hat. Das ist leider bei diesen Medikamenten so. Aber das ist für denjenigen die einzige Möglichkeit, dann damit erstmal umzugehen. Ne? Ja.
Und es ist halt auch ein roter Faden, an dem man sich festhalten kann. Ne?
Ja,
einfach,
ja,
eine Hoffnung, die man hat. Es ist ja grundsätzlich so, dass wir in Zeiten leben, wo der Druck auf den einzelnen Menschen immer größer wird. So, es ist, du verdienst immer weniger als Angestellter. Man erwartet immer mehr von dir, es werden immer mehr Leute gekündigt. Das bedeutet, die Arbeit verteilt sich auf mehr Schultern. Und es wird immer mehr erwartet, dass du halt Überstunden machst, die teilweise nicht bezahlt werden. Also der Druck zu bestehen auf den Einzelnen wächst. Und ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo seine Sollbruchstelle hat. Bei den einen früher, bei den anderen später. Ich will es auch gar nicht beurteilen, gut und schlecht, sondern jeder Mensch hat irgendwo seine Sollbruchstelle. Und wenn er die erreicht und zu lange dran rumdrückt, dann macht es knack. Und dann hast du die Scheiße.
Genau, und dann sitzt du tief drin.
Ja. Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja.
Passt auf, dass eure Sollbruchstelle nicht bricht. Passt gut drauf auf. Versucht herauszufinden, vielleicht sogar, wo sie ist. Dann könnt ihr besser drauf aufpassen.
Ja. Nicht zu lange zu viel Druck auf einer Stelle.
Ja. Macht alles kaputt.
Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und das übliche Gedöns mit Abonnieren und Daumen hoch und so, lassen wir jetzt weg. Oder vielleicht sagt Holger das nochmal, der macht das so gerne. Holger darf einmal abmoderieren.
Ja.
Zusammen mit Thomas, ich ziehe mich jetzt hier mal zurück.
Ja, Thomas, schön mit dir hier heute gesessen zu haben.
Ja, ich habe es sehr genossen.
Ja.
Es war wirklich schön.
So, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Ja, und ihr wisst ja, das Abo bei YouTube ist nicht umsonst, aber es ist kostenlos. Macht's gut
und tschüss. Tschüss.